Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie Silke Hane. Guten Tag. Der Pharma-Standort Hessen erlebt eine Renaissance, weil dort Corona-Impfstoff hergestellt wird und auch abgefüllt wird. Gleich ein Thema in dieser Sendung. Außerdem die Debatte um eine globale Mindeststeuer für Konzerne. Und Berlins Taxigewerbe steht unter Druck. Die Fahrgäste werden weniger, die Konkurrenten mehr. Auf Ebene der Industriestaatenorganisation OECD wird seit Monaten um eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen gerungen. Anlass: die Steuersparmodelle von Digitalkonzernen. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Kurz vor dem heutigen G20-Treffen der Finanzminister hat nämlich Janet Yellen, die US-Finanzministerin, ihre Zustimmung signalisiert. Das Treffen ist mittlerweile vorbei. Frage an unseren Korrespondenten Theo Gers. Ist das jetzt der Durchbruch für eine globale Steuer?
Ja, das kann man sagen, Frau Hane. Das, was Janet Yellen schon vor dem Treffen angekündigt hatte, nämlich, dass die USA mit einem Mindeststeuersatz von 21% leben könnten oder sich das vorstellen könnten, das hat hier wirklich so eine Art Game-Changer-Funktion gehabt. Das heißt, jetzt wird Zug in den Kamin kommen bei einem Projekt, das ja im Grunde seit Jahren in der Pipeline ist. Man muss allerdings dazu sagen, Frau Hane, so eigennützig ist dieser Vorstoß der Amerikaner auch nicht. Klar, sie sind einerseits zurück unter Joe Biden. Sie wollen anders als unter Donald Trump international wieder kooperieren, auch beim Thema Mindeststeuer. Also 4 Jahre Hinhaltetaktik unter Trump sind vorbei. Aber man darf eben nicht vergessen, die USA brauchen Geld, viel Geld sogar. Die Konjunkturprogramme, $2 Billionen hat Joe Biden ja angekündigt, sowas will finanziert werden. Und da wollen Biden und Yellen jetzt eben auch die US-Konzerne, eben die Krisengewinner, daran beteiligen. Insofern denken die USA auch an sich.
Das heißt, das Ganze könnte auch relativ schnell jetzt über die Bühne gehen?
Ja, das könnte es. Olaf Scholz, der deutsche Finanzminister, dessen Pressekonferenz vor knapp einer Viertelstunde zu Ende ging, er sprach von Mitte des Jahres und er sagte auch, ich bin zuversichtlich wie schon lange nicht mehr, dass wir das jetzt endlich durchsetzen. Die Mindeststeuer ist für ihn das klare Instrument gegen Dumping-Wettbewerb unter den Ländern bei den Steuersätzen, also ein Wettbewerb, bei dem die Steuersätze immer weiter nach unten gehen, bei dem man sich immer weiter unterbietet. Das, so Scholz, könnte man dann unter dem Dach der Industriestaatenorganisation OECD unter Dach und Fach bringen und auch international verbindlich machen. Und dann wäre dieses Unterbieten bei den Steuersätzen so nicht mehr möglich. Scholz hat eben auch dabei ausdrücklich betont, es könne nicht so sein, dass die großen Konzerne Vorteile haben aus der Krise, dann aber nicht zur Finanzierung der Krisenprogramme beitragen.
Es geht ja darum, dass eben nicht mehr dort gezahlt wird, wo Unternehmen ihren Sitz haben, sondern wo Umsätze generiert werden. Das wäre ja eine komplette Umstellung der bisherigen Logik, auch global gesehen, in der Besteuerung von Unternehmen. Hat das Modell auch Fallstricke, insbesondere für die Exportwirtschaft in Deutschland?
Ja, weniger für die Exportwirtschaft als für den deutschen Fiskus. Denn der deutsche Fiskus muss gerade aufpassen, dass hier kein Eigentor geschossen wird. Deutschland hat viele Unternehmen mit großem Auslandsgeschäft. Und da rede ich nicht nur von VW, Daimler oder Siemens, auch von vielen großen Mittelständlern. Und wenn jetzt diese Mindestbesteuerung weltweit käme, dann, Stichwort Gleichbehandlung, würden natürlich auch die Umsätze dieser deutschen Konzerne, sagen wir in den USA oder in China, so oder ähnlich behandelt werden, wie die von Google, Amazon und Co. dann hierzulande behandelt würden. So, und das könnte natürlich, wenn man nicht aufpasst, dazu führen, dass Deutschland unterm Strich weniger Steuern von VW, Daimler und Co. einnimmt, als von Google und Co. gleichzeitig mehr in die Kasse kämen. Das will man natürlich unbedingt vermeiden. Ob das gelingt, Frau Hane, hängt von der Ausgestaltung ab, von den vielen Details, die noch bis Sommer zu klären sind. Wir reden also nicht nur über die Höhe des Steuersatzes, ob es 21% werden oder ein anderer Steuersatz. Wir müssen vor allem die Frage klären, wie viel Prozent von was eigentlich. Also wir müssen die Bemessungsgrundlage genau definieren und davon hängt ab, wie viel auch die neue Mindestbesteuerung brächte. Wenn der Steuerkuchen insgesamt größer würde, dann können natürlich leichter viele auch etwas abgeben von den Steuereinnahmen.
Danke, Theo Gers, für diese Einordnung. Trotz sehr seltener Fälle von Hirnthrombosen empfiehlt die EU-Arzneimittelbehörde EMA weiter uneingeschränkt die Anwendung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. Das hat sie vor etwa einer Stunde erklärt. Heute Abend beraten die EU-Gesundheitsminister. Durch die seltene Nebenwirkung hatte der europäischen Impfkampagne ein weiterer Rückschlag gedroht. Was bestehen bleibt, sind Lieferprobleme bei AstraZeneca. Umso wichtiger erscheint die Produktion anderer Impfstoffe, zum Beispiel von BioNTech. Fast die Hälfte der geplanten 2,5 Milliarden Dosen im Jahr sollen künftig im hessischen Marburg gefertigt werden. Abgefüllt wird in Frankfurt Höchst. Für den neuartigen mRNA-Impfstoff werden also altgediente Chemie- und Pharma-Standorte genutzt. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Füttke hat sich das genauer angesehen.
Für Valeska Schilling und ihr Team war es ein fröhliches Osterfest. Schilling leitet die Produktionsabteilung von BioNTech im mittelhessischen Marburg. Und das Werk liefert nun die ersten Chargen des Covid-19-Impfstoffs aus, der hier produziert wird.
Das Gefühl war unheimlich aufregend. Alle waren mit Feuereifer dabei. Die ganzen Vorbereitungen, die notwendig waren für diese erste Charge, haben sich ja über Monate hingezogen. Und als dann die erste Charge gemacht wurde, war das natürlich ein Meilenstein, über den sich alle sehr gefreut haben.
BioNTech hatte im vergangenen Jahr in Marburg vom Novartis-Konzern ein Produktionsgebäude gekauft, um dort den so dringend benötigten Corona-Impfstoff zu produzieren. Es steht in einem Chemiepark mit langer Geschichte. Der Park gehörte zur IG Farben und später war er Teil des Höchstkonzerns, der Mitte des 20. Jahrhunderts zeitweise das größte Pharmaunternehmen der Welt war. Nach der Auflösung der Höchst AG übernahm Novartis einen Teil des Areals. BioNTech kann nun wiederum einige Novartis-Anlagen für die Impfstoffherstellung verwenden, erklärt Valeska Schilling.
Tatsächlich konnte man einen Teil des Equipments, was man früher benutzt hat, für die Antikörperherstellung benutzen. Man musste allerdings tatsächlich ganze Räume bauen und auch die Anlagen dafür neu kaufen und anschaffen, für den mRNA-Prozess ganz spezifisch.
Dann musste man zunächst lernen, wie sich der im vergangenen Jahr ja ganz neu entwickelte Impfstoff in der Produktion verhält.
Das lief in verschiedenen Wellen und waren verschiedene Schritte. Das erste war natürlich den Prozess kennenlernen, denn mRNA als Wirkstoffklasse ist ja ganz neu, ist ganz neu für uns in Marburg, aber auch weltweit neu in diesem Maßstab. Da hieß es erstmal den Prozess kennenlernen, dann das nötige Equipment dafür designen und bestellen und dann hier auch installieren. Schlussendlich mussten dann auch sehr viele Dokumente angepasst werden und am Ende natürlich auch die Mitarbeiter trainiert werden, dass jeder weiß, was er zur richtigen Zeit zu tun hat.
In Marburg finden nun mit rund 400 Mitarbeitenden die ersten Produktionsschritte statt, so die Standortleiterin Valeska Schilling.
Das ist die Herstellung der mRNA in einem Bioreaktor, das ist ein biochemischer Prozess. Diese mRNA wird dann aufgereinigt und weiter verpackt in Lipid-Nanopartikel. Das ist die Stufe, die dann weiter verschickt wird zur Abfüllung in kleine Glasfläschchen, von der Abfüllung aus dann zum Verimpfen weiter versendet wird.
Etwa nach Frankfurt am Main. Auch dort gibt es ein großes Areal der ehemaligen Höchst AG, auf dem jetzt der französische Pharmakonzern Sanofi eine Abfüllanlage betreibt. Die wird gerade für die Glasfläschchen aus Marburg umgebaut. Sanofi-Manager Matthias Braun schätzt, dass rund 80 bis 100 Beschäftigte dann auf Dauer den BioNTech-Impfstoff abfüllen werden.
Die Anlage kann in der Größenordnung 600 Flaschen die Minute abfüllen, um dann hinterher in einem Gefriertunnel nach einer Inspektion, ob die Abfüllung ordnungsgemäß war, wieder auf 70 Grad heruntergekühlt zu werden, um dann in einer Verpackung, in einer Transportverpackung an BioNTech-Zentrallager überstellt zu werden.
Ab der 2. Aprilhälfte wird der Impfstoff dann aus Hessen in die Welt versandt. BioNTech-Produktionsleiterin Valeska Schilling nennt die Größenordnung.
In der ersten Jahreshälfte planen wir 250 Millionen Dosen aus Marburg zu liefern. Wenn dann alle Prozesse ineinander greifen und das Werk unter Volllast fährt, dann planen wir bis zu 1 Milliarde Dosen aus Marburg zu liefern.
Die BioNTech-Produktion in Hessen, der Bericht von Ludger Füttger war das. Soforthilfe für Selbstständige und Kleinstunternehmen ist Existenzsicherung. Das hat der Bundesgerichtshof klargestellt, die höchste Instanz in zivilrechtlichen Fragen. Und das heißt, dass die Corona-Soforthilfen auch nicht pfändbar sind. Bernd Wolf.
Corona-Hilfen, die nach dem Bundesprogramm Corona-Soforthilfen für Kleinstunternehmen und Selbstständige ausgezahlt wurden, dürfen nicht wegen Schulden von Gläubigern gepfändet werden. Die Begründung der Bundesrichter? Die Soforthilfe solle finanzielle Notlagen mildern, vor allem Geldknappheit überbrücken. Und ganz ausdrücklich, sie seien nicht dazu da, Schulden zu tilgen, die vor dem ersten Shutdown im März 2020 entstanden sind. Im entschiedenen Fall hatte eine Selbstständige aus dem Raum Euskirchen bei einem Gläubiger Schulden von mehr als 12.000 Euro. Sie hatte ein Pfändungsschutzkonto eingerichtet, monatlich 1.200 Euro waren damit pfändungsfrei. Als 9.000 Euro NRW-Soforthilfe 2020 auf diesem Konto einliefen, wollte der Gläubiger das Geld pfänden lassen. Das verbietet der BGH. Corona-Soforthilfen seien vergleichbar mit ebenfalls nicht pfändbaren Sozialleistungen. Selbst wenn ein Unternehmer die Corona-Soforthilfe zu Unrecht erhalten hat, darf sie ihm nicht weggepfändet werden, denn er muss sie an den Staat zurückzahlen.
Informationen von Bernd Wolf. Keine Touristen, kein Nachtleben. Die Hauptstadt Berlin ist durch die Corona-Pandemie ruhiger geworden. Das trifft viele Branchen, darunter auch das Taxigewerbe. Rund 15% der Fahrerinnen und Fahrer haben zuletzt ihre Konzessionen abgegeben. Die, die durchhalten, sehen sich zudem bedroht durch neue Regeln bei der Personenbeförderung und Konkurrenz durch neue Fahrdienste wie Uber. Dieter Nürnberger über eine Branche unter Druck.
Ja, klar, der wusste, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich habe das schon lange, oder das nächste Uber-Fahrzeug, ich habe das schon lange aufgegeben, juristisch dagegen vorzugehen, weil die Kontrollorgane in Berlin sind nicht imstande, das umzusetzen, was wir zur Anzeige bringen. Aber gut.
Leszek Nadolski fährt seit über 27 Jahren Taxi. Da reicht wohl ein kurzer Blick, um die Konkurrenz zu erkennen. Am Berliner Hauptbahnhof dreht ein weißer PKW seine Runden, um schließlich Fahrgäste aufzunehmen. Nadolski ist sich sicher, dass der Fahrer für Uber unterwegs ist, dem wohl bekanntesten Fahrdienstanbieter. Die Buchung erfolgt per App. Spontan Kunden auf der Straße aufnehmen dürfen die Fahrer eigentlich nicht. Für die Taxibranche schon lange ein Ärgernis. Doch in Pandemiezeiten fehlen ohnehin die Kunden. Nadolski fährt nicht nur selbst, er ist zugleich Vorsitzender der Berliner Taxi-Innung.
Also 1.000 Fahrzeuge sind abgemeldet, stillgelegt worden. Auch sehr viele Einzelunternehmer haben ihre Konzession abgegeben und zum Teil kommen die nie wieder. Und zurzeit sind wir 6.800 Fahrzeuge in Berlin. Ich gehe davon aus, dass wir unter 6.000 in den nächsten Wochen erreichen.
In guten, in normalen Zeiten waren es mal über 8.000 Taxen. Leszek Nadolski sitzt mit Schutzmaske und Handschuhen am Steuer. Eine Plexiglasscheibe trennt ihn von den Kunden auf der Rückbank. Einziger Lichtblick für die Branche seien derzeit die Impffahrten. Für über 70-Jährige übernimmt der Berliner Senat die Taxikosten. Doch Nadolskis Hauptsorge hängt mit der wachsenden Konkurrenz zusammen. Ende März wurde das reformierte Personenbeförderungsgesetz beschlossen. Fahrdienste wie Uber werden dadurch regulär zugelassen. Die Taxi-Innung hat lange dagegen demonstriert. Gleiche Beförderungsbedingungen seien weiterhin nicht gegeben, klagt Nadolski. Taxifahrer hätten Pflichten, die anderen nicht.
Das ist die Beförderungspflicht, das ist die Tarifpflicht. Ich muss sie, ob es regnet, schneit, Samstag, Sonntag zu einem bestimmten Berliner Tarif von A nach B fahren. Die anderen Anbieter können dann selber entscheiden, ob sie die überhaupt mitnehmen können, wollen, möchten und zu welchem Preis sie mitfahren wollen.
Mit dem Gesetz will das federführende Bundesverkehrsministerium den Beförderungsmarkt öffnen. Doch richtig zufrieden ist keine Seite. Die Fahrdienstanbieter kritisieren zum Beispiel, dass es auch künftig allein den Taxen vorbehalten sein soll, spontan Kunden von der Straße aufzunehmen. Die Fahrdienste sollen nach jeder Fuhre erst einmal zurück zur Zentrale. Antiquiert, findet Christoph Weigler, Deutschlandchef von Uber. Innovationen würden so nicht befördert.
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen flächenmäßig großen Landkreis. In der einen Ecke ist vielleicht das Restaurant, aber der Betriebssitz des Unternehmers ist 30 Kilometer entfernt. Da ist die Rückkehrpflicht besonders schädlich. Und wir sehen in der Realität, dass das zum Beispiel Elektrofahrzeuge unheimlich schwierig macht zu nutzen. Wenn Sie dann nach jeder erfolgten Fahrt erstmal wieder leer durch die Stadt fahren, das frisst natürlich viel Reichweite auf.
Zudem gibt die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes künftig den Kommunen mehr Spielraum. Sollen Fahrzeuge im Auftrag von Uber künftig von außen erkennbar sein, was die Kontrolle erleichtern würde, sollen auch hier ein Mindestbeförderungsentgelt oder bestimmte Sozialstandards gelten. Viele Fragezeichen, findet Uber-Chef Christoph Weigler. Er befürchtet einen Flickenteppich. Uber sieht sich als Modernisierer des Marktes. Es soll digitaler, flexibler und günstiger werden. Leszek Nadolski, der Chef der Taxi-Innung in Berlin, widerspricht. Fahrten per App zu buchen, die dann von Subunternehmen gegen Gebühr übernommen werden, das sei Ausbeutung.
Ich lasse mich nicht versklaven. Warum soll ich 30% von meinen Umsätzen abgeben? Uber ist ein Parasit.
So sieht das ein Berliner Taxifahrer. Eindrücke aus dem Gewerbe waren das von Dieter Nürnberger. Wer bekommt einen Kredit, wer den begehrten Studienplatz, wer den Job? Darüber entscheiden nicht immer andere Menschen. Künstliche Intelligenz wird mittlerweile dazu eingesetzt, zum Beispiel Bewerbungsunterlagen vorzusortieren. Der Vorteil, das spart Arbeitszeit. Der Nachteil, eben jene Menschen, deren Zeit das spart, haben der KI gründlich ihre eigenen Vorurteile eingepflanzt. In unserer Serie über künstliche Intelligenz, die am Ende ein menschliches Produkt ist, heute der Bericht von Sandra Pfister.
Wenn die künstliche Intelligenz in der ersten Bewerbungsrunde, sagen wir, ausländische Namen rauskickt, weil bislang die meisten Bewerber weiße Deutsche waren, dann wird klar, KI ist nur vermeintlich objektiv und neutral. In Wirklichkeit wird sie von den Daten verzerrt, mit denen sie gefüttert wird und aus denen sie dann Schlüsse zieht. Wenn beispielsweise die allermeisten Kunden einer Bank aus einer guten Wohngegend kommen, werden Bewerber um einen Kredit, die nicht aus einem so guten Viertel kommen, von künstlicher Intelligenz möglicherweise aussortiert. Einfach, weil das System gar nicht mit solchen Daten gefüttert wurde. Wolfgang Einhäuser-Treier, Professor für die Physik kognitiver Prozesse an der TU Chemnitz.
Die Systeme lernen aus den Daten, die ihnen zur Verfügung stehen. Und damit können die Systeme nur so gut werden, wie diese Daten sind. Und wenn diese Daten jetzt Verzerrungen enthalten, also zum Beispiel weniger ausländische Bewerber, weniger Frauen und so weiter, dann wird das System lernen, dass es insbesondere sich auf das Merkmal fokussiert. Wenn es dann selbst die Entscheidung trifft, auf Basis des Gelernten, dass es dann eben diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gelernten Vorurteile anwendet.
Somit fallen verzerrte Entscheidungen. Fällt das denn wirklich niemandem auf? Wird das nie korrigiert? Selten, sagt Einhäuser-Treier.
Na, da fragen Sie nach Ihren Bankangestellten, ja, warum kriege ich denn keinen Kredit? Und dann sagt der Bankangestellte, ja, der Computer sagt das so, der wird das schon wissen. Der Bankangestellte, genauso wie im anderen Beispiel der Personalverantwortliche, schiebt sozusagen Verantwortung ab auf ein System, dessen Entscheidungsgrundlage er nicht kennt.
Denn die Systeme werden so komplex, dass die Sachbearbeiter, selbst wenn sie wollten, nicht mehr nachvollziehen können, auf welcher Grundlage eine Entscheidung getroffen wurde. Algorithmen können nämlich lernen, Muster zu erkennen. Aber die Vorurteile, die bereits in diesen Daten drinstecken, plappern sie erstmal nach, wie ein Papagei.
Wenn Sie jetzt an eine Maschine denken, sie sind trainiert für Situationen, die typischerweise auftreten. Und dann tritt eine Situation auf, die nicht in Ihrem Trainingsbeispiel enthalten ist oder die eben so selten ist, dass sie unerwartet ist, dann ist die Herausforderung, mit der umzugehen, durchaus groß.
Mit welchen Daten muss künstliche Intelligenz trainiert werden, damit sie nicht einfach Alltagsvorurteile repliziert? Man könnte die Daten ausgeglichener machen, indem man welche hinzufügt, wegnimmt oder gewichtet. Oder die Maschine erziehen, statt sie selbst lernen zu lassen. Wie das gehen könnte, daran wird gerade viel geforscht.
Kann ich explizit Regeln einbauen oder die Nutzung gewisser Eigenschaften verbieten? Das hört sich jetzt einfacher an, als das ist. Ja, und dann könnten Sie explizit sagen, wir dürfen nicht diskriminieren nach A, B, C oder D, wenn die Systeme soweit sind.
Bis dahin dauert es aber noch. Wolfgang Einhäuser-Treier.
Aber ich glaube, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist das zu wenig bewusst. Ja, und weil diese verzerrten Trainingsdaten in der Regel erstmal Minderheiten betrifft, wird das vielleicht auch ein bisschen länger dauern, bis das gesellschaftlich ankommt, dass es da ein großes Problem gibt.
Der Experte Wolfgang Einhäuser-Treier im Bericht von Sandra Pfister. Ein Großteil der weltweit angebauten Lebensmittel ist nicht direkt für den Menschen gedacht, sondern nur indirekt, weil es Tierfutter ist. Im Umkehrschluss heißt das, unsere Ernährung hat gravierenden Einfluss auf den Gebrauch von Flächen und Ressourcen. Die Umweltschutzorganisation WWF hat das mit einer Studie untermauert. Uwe Jahn mit den Ergebnissen.
Was wir heute essen, bestimmt, wie es auf der Welt aussieht. So stammt ein Drittel der Lebensmittel auf unseren Tellern aus tierischer Produktion. Also Fleisch, Wurst, Eier, Milchprodukte. Für dieses tierische Drittel treibt der Mensch einen Riesenaufwand zulasten der Umwelt und des Klimas. Ulrike Eberle von der Nachhaltigkeitsberatungsfirma Corsus hat es für den WWF untersucht.
Dann werden für dieses eine Drittel tierische Produkte 75% der landwirtschaftlichen Fläche genutzt und 69% der Treibhausgasemissionen emittiert.
Beispiel Sojaanbau. 96% der Sojabohnen werden zu Tierfutter, nur 4% landen auf unseren Tellern. Das Problem, gerade für Soja werden Urwaldflächen gerodet. Das verschlimmert den negativen Effekt fürs Klima noch. Tanja Dräger weist darauf hin, dass der Ackerboden auf der Welt in Zukunft knapper wird. Fläche, die dringend auch für anderes gebraucht wird.
Zum Beispiel für den Anbau von Energiepflanzen, für Biokraftstoffe, Getreide zum Beispiel für Bioethanol, Raps für Biodiesel. Wir haben eine sehr große Fläche derzeit belegt für Mais zur Erzeugung von Biogas. Wir benötigen aber auch sehr viel Fläche für die Erzeugung von Pflanzen für Textilien. Denken Sie an Baumwolle. Wir brauchen Pflanzen für Biokunststoffe, für Arzneimittel, für die chemische Industrie oder zum Beispiel Kartoffeln als industrielle Stärke.
Die Forderung des WWF, nicht mehr und nicht weniger als eine Ernährungswende. Damit Alltagsbeobachtungen wie diese von Tanja Dräger der Vergangenheit angehören.
1 Kilogramm Hühnerschenkel kostet 1,80 Euro im Angebot. Ein ganzes Huhn für 2,50 Euro, da ist Brokkoli oder Aubergine tendenziell teurer als diese Ware. Da denken wir, das kann nicht sein, das ist eine falsche Balance. Hier gilt es wirklich nachzusteuern und andere Anreize zu setzen, sodass man sich zukünftig gesund und nachhaltig ernähren kann.
Nachhaltige Lebensmittel sollen günstiger, konventionelles Fleisch dagegen teurer werden, indem der Staat das eine weniger und das andere mehr besteuert. Die Folge laut WWF, mehr Essen, das umweltschonend, sozial verträglich und klimaschonend hergestellt oder fair gehandelt wird. Der WWF empfiehlt höchstens 470 Gramm Fleisch pro Kopf und Woche. Vegetarische oder gleich ganz vegane Ernährung schützen Umwelt und Klima noch mehr. Das Vorurteil, mit weniger Fleisch schmecke es nicht, versucht der WWF auf seiner Homepage ganz praktisch zu entkräften.
Wir haben ein Wochenmenü kreieren lassen von einer Köchin, von morgens, mittags, abends, von Montag bis Sonntag für die flexitarische Ernährung, also mit Fleischgenuss, wo auf einen Blick sichtbar wird, ja, es ist machbar und es ist nicht eintönig und es sind auch nicht halbleere Teller, sondern es ist vielfältig und köstlich und man hat Lust auf mehr.
Wenn es schmeckt, fällt es dem Menschen leichter, seine Ernährung umzustellen. Das weiß auch der WWF.
Uwe Jahn berichtete. Wir kommen zum Börsenbericht. Frage an Claudia Werle in Frankfurt. Schauen wir zuerst auf die Entscheidung der EMA vor gut anderthalb Stunden gefallen. Die Arzneimittelbehörde empfiehlt den Einsatz von AstraZeneca uneingeschränkt. Stoff für die Börse heute.
Es ist Stoff für die Börse. Es ist ja ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Wirkstoff und Thrombosen festgestellt worden. Diese Thrombosen seien vor allem bei Frauen aufgetreten, die jünger als 60 Jahre gewesen sind. Der Nutzen des Vakzins übertreffe aber mögliche Riesen und Risiken und deshalb die Entscheidung der EMA, die Impfung mit AstraZeneca uneingeschränkt zu empfehlen. Gut, manche Länder sind dennoch vorsichtig, empfehlen die Impfung mit diesem Wirkstoff nur eingeschränkt. Andere Länder sind da viel rigoroser, setzen die Verwendung vorsichtshalber vollständig aus. Aktien von AstraZeneca im Computerhandel am Nachmittag deutlich im Minus.
Die IWF-Chefin Kristalina, so heißt sie, Georgieva, sieht keine systemische Schuldenkrise, hat sie vor wenigen Minuten gesagt, trotz hoher Schuldenstände wegen Corona in vielen Ländern. Ist auch das Stoff für den DAX heute?
Ja, das ist Stoff für den DAX. Wir hatten ja gestern ein Rekordhoch gesehen. Heute halten sich viele Anleger eher zurück. Der DAX jetzt nur noch bei 15.179 Punkten, also doch deutlich von seinem bisherigen Rekordhoch entfernt. Finanzhilfen, ein wichtiges Thema für die Börse auch überhaupt, was jetzt beim Frühjahrstreffen von Internationalem Währungsfonds und Weltbank, was dort passiert. Diese Veranstaltung findet ja Corona-bedingt online statt. Auch Janet Yellen, die amerikanische Finanzministerin, hat schon für Aufsehen gesorgt. Schwachpunkte in vielen Bereichen habe man in diesen Pandemiezeiten aufgedeckt und die müssten nun angegangen werden, sagt sie.
Deutschlands Automarkt ist im ersten Quartal geschrumpft. Im März zeichnet sich aber eine Erholung ab. Wie kommt das an?
Aktien von VW und BMW sind bis 2% im Minus. Die Papiere von Daimler sind immerhin leicht im Plus. Daimler konnte von einer regen Nachfrage aus China profitieren. Auch in den USA wurden mehr Mercedes-Pkw verkauft. Kassenschlager bei Daimler bleiben nach wie vor Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
Ansonsten ruhig bei den Unternehmen. Shop Apotheke legt Zahlen vor. Wie kommen die an?
Shop Apotheke gehört ja zu den Unternehmen, die in besonderer Weise von der Corona-Pandemie haben profitieren können. Viele Menschen haben ihre Medikamente in diesen Zeiten lieber online bestellt, als in die Apotheke zu gehen. Die Aktien sind in den vergangenen Wochen zum Teil deutlich gestiegen. Heute hält sich die Begeisterung in Grenzen. Wir sehen ein Minus von 1,5%.
Schauen wir auf den Euro, Staatsanleihen und Gold.
Der Euro 1,19 $, die Umlaufrendite gesunken von minus 0,35 auf minus 0,38% und die Feinunze 1.740 $.
Danke, Claudia Werle mit dem Börsenbericht. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Silke Hane sagt Tschüss.